Danke an Tobi Feixx, habe ich heute Morgen auch gesagt, wo du nicht da warst, Tobi, dass du letzte Woche eingesprungen bist und Elke, die mit mir in Salzburg gestrandet war, auf der Rückreise von einer Hochzeit in Schladming, die dann hätte predigen sollen, ersetzt hast, indem du das Thema, das eigentlich für heute war, letzte Woche schon gehalten habe, sodass ich jetzt Elkes Predigt vom letzten Mal halte, weil sie heute Morgen nach Israel gefahren ist. Ob ich das jetzt verstanden habe, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall bin ich jetzt hier und super, dass du das letzte Woche gemacht hast. Und heute geht es um das Thema Feindschaft. Wir sind ja in dieser Reihe über das Leben von David. Feindschaft erleben ist natürlich keine schöne Erfahrung. Ich denke, wir kennen das alle irgendwo, dass wir ausgegrenzt werden, dass wir gemobbt werden, dass man über uns redet und wir wissen nicht, auf einmal gucken alle weg oder alle gucken ganz komisch. Man kann es gar nicht richtig definieren. Feindschaft erleben ist nicht schön, so wie neulich bei uns an Kontext dann stand, Jesus stinkt, oder hier neulich am Christhaus ein anderer Ausdruck, den ich jetzt nicht wiederholen will. Egal wie wir irgendwie so Feindseligkeit erleben, ich denke, das ist sehr unangenehm. Manchmal geht's ja weiter über Ausgrenzung oder Umlimpfung, Beschimpfung hinaus zu richtiger psychischer, manchmal sogar körperlicher Gewalt. Die Frage ist, wie gehen wir als Christen angemessen damit um? Muss man sich als Christ eigentlich alles gefallen lassen? Wo sind Grenzen? Ist gewaltsamer Widerstand erlaubt oder nicht? Was heißt es, dem Bösen zu widerstehen, oder was heißt es, dem Bösen nicht zu widerstehen? Dieses Thema Feindschaft ist nicht sehr angenehm. Wir würden natürlich viel lieber in einer Welt leben, in der alle Menschen Freunde sind. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Die Schwestern waren damals noch nicht erfunden. Nein, Egalität, Fraternität. Natürlich sind die Schwestern mit gemeint. Geschwisterlichkeit, die großen Ideale der französischen Revolution, die uns heute noch bewegen, bis in so einen Wahltag hinein wie heute. Das wünschen wir uns. Aber es ist, und das gehört zu den großen Problemen unserer Welt, ebenso, dass es Feindschaft gibt zwischen Völkern, zwischen Stämmen, zwischen Einzelpersonen. Manchmal sogar innerhalb der Gemeinde, manchmal sogar in einer Familie oder in einer Ehe. Man ist einfach Feind, weil man vielleicht auf der anderen Straßenseite geboren wird oder die falsche Fußballmannschaft verehrt. Da bin ich Gott sei Dank draußen, weil ich den Unterschied nicht kenne. Schon allein diesen Farben, dieses Rot da beim BVB und das Gelb beim Bayern München und so, die Farben kann ich nie so richtig auseinanderhalten. Also man ist einfach manchmal zum Feind gemacht, ob man es will oder nicht, weil man eine andere Hautfarbe hat, weil man einen anderen Dialekt spricht oder zu einer anderen Kirche oder Gemeinde gehört oder was auch immer. Deswegen ist Umgang mit Feindschaft, unser Thema heute, ein wichtiges Lebensthema. Aber es ist auch ein biblisches Thema. Ich habe mal in Bibelserver nachgeguckt. In der Version von Luther 2017 erscheint irgendwas mit dem Wort Feind oder Feindschaft 64 Mal. Also es ist ein Thema, über das geredet wird. Natürlich, Israel hat seine Feinde, die Feinde kamen, das Heer der Feinde kam und so, hat man sehr oft. Aber wir haben es auch sehr stark in den Psalmen, wo gebetet wird um Schutz vor den Feinden. Mein Gott, auf dich hoffe ich, lass mich nicht zu Schanden werden, dass meine Feinde nicht frohlocken über mich, Psalm 25, Vers 2, oder auch im Psalm 38. Denn ich bin dem Fall nahe und mein Schmerz ist immer vor mir. Ich bekenne meine Missetat und sorge mich wegen meiner Sünde. Aber meine Feinde leben und sind mächtig. Die, die mich ohne Grund hassen, derer sind viele. Die mir Gutes mit Bösem vergelten, feinden mich an, weil ich mich an das Gute halte. Verlass mich nicht, Herr, mein Gott, sei nicht ferne von mir. Eile mir beizustehen, Herr, meine Hilfe. Also es gibt verschiedenste Situationen, wo wir Feindschaft, Feindseligkeit erleben. In der Schule, vielleicht im Studium, in der Arbeitswelt, manchmal sogar in der Nachbarschaft, wo es um einen Maschendrahtzaun geht. der zum Objekt der Feindschaft geworden ist. Und wie ich schon sagte, auch vielleicht manchmal unter uns. Wie sollen wir und wie können wir geistlich mit der Erfahrung von Feindschaft umgehen? Und dazu nehme ich diese Begebenheit, diese Geschichte aus 1. Samuel 24. David ist auf der Flucht, das wird uns hier im Samuelbuch erzählt, vor David. Und es ist eine ganze Reihe, es sind mehrere Kapitel und das ist jetzt hier mittendrin. David war ja der große Volksheld gewesen, er hatte gegen die Philister gesiegt, Saul hat ihn an den Königshof geholt, er hat schöne Anbetungsmusik gemacht, immer wenn Saul seine Todsuchtsanfälle kriegte, holen sie den David rein, mach mal ein bisschen Worship und dann war der wieder zu beruhigen, manchmal aber auch nicht. Ein paar Mal hat er mit dem Speer nach David geschmissen, der konnte dann gerade noch ausweichen, sodass es dann im Gebälk irgendwie dran war. Und dann verschlechtert sich die Lage und für den Saul, den König Israels, wird David immer mehr zum Feind, zum Inbegriff all dessen, wovor er Angst hat, worauf er zornig ist, worauf er wütend ist. Er fängt an, den David zu bedrohen und der Sohn von Saul, der Jonathan, der beste Freund, der beste Kumpel von David war, warnt ihn und sagt, du musst fliehen. Und da gibt's diese bewegende Szene, wo sich David und Jonathan dann trennen als Freunde, weil sie wissen, sie können keinen Kontakt halten, weil das lebensgefährlich ist für beide. Und so flieht jetzt David in die Wüste. Um ihn herum sammeln sich alle möglichen Leute, irgendwelche Wegelager, irgendwelche Leute, die zu Hause es nicht mehr aushalten oder deren Frau sie rausgeschmissen hat. Also alle möglichen Leute. Loses Gesinde, so sagt es die Lutherbibel in alten Übersetzungen. Und dann geht's los. 1. Samuel 24, ihr könnt es nachlesen. Ich lese es nach der guten Nachricht und mache hier und da einen kleinen Kommentar. Von dort aus zog sich David in die schwer zugänglichen Berge bei En-Gedi zurück. Wer mal in Israel war, weiß, dass es wirklich Sport ist da verlangt. Deswegen bleibe ich auch immer unten und kletter nicht so weit hoch in En-Gedi, wenn man dann zu diesen Wasserfällen kommt. Aber es ist eine super Gegend zum Rückzug, weil nämlich dort es viele Höhlen gibt. Es ist relativ unzugänglich, aber es gibt auch Wasser, was da kommt. Und da, wo Wasser ist, gibt es auch Gazellen, gibt es Steinböcke, gibt es Tiere, die kann man jagen, sodass man dort ein super Rückzugsort ist. Saul schlug inzwischen die Philister in die Flucht und verfolgte sie. Als er heimkehrte, wurde ihm gemeldet, David ist jetzt in der Bergwüste bei En-Gedi. Da nahm Saul 3000 der besten Kriegsleute aus ganz Israel mit. Östlich der Steinbockfelsen machte er sich auf die Suche nach David und seinen Männern. Also er weiß, wo ungefähr David zu finden sein muss, da wo Wasser ist, wo diese Steinböcke sind, wo diese Höhlen sind. Sie kommen sich relativ nah. Als er an den Schafhürden vorbeikam, ging er in die nahe gelegene Höhle, um seine Notdurft zu verrichten. Hinten in dieser Höhle saß David mit seinen Männern. Bei Luther steht um seine Füße zu bedecken. Ja, die gute Nachricht interpretiert es hier in eine bestimmte Konkretion hinein. Also ich habe immer gedacht, er wollte die Füße bedecken, weil er ein bisschen schlafen wollte, ja, und kalte Füße und so. Aber wahrscheinlich ist die gute Nachricht hier richtig. Also der hat einen Ort gesucht, wo er einem biologischen Bedürfnis nachgehen wollte. Aber was er nicht wusste, ist, dass hinten David und seine Männer saßen und ihn dabei beobachteten. Gut, alles klar. Ja, die Bibel nimmt kein Blatt vor den Mund. Die flüsterten ihm zu, heute ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, ich gebe deinen Feind in deine Hand, du kannst mit ihm machen, was du willst. David stand auf und schnitt heimlich einen Zipfel von Sauls Gewand ab. Hinterher schlug ihm aber doch das Gewissen, weil er es gewagt hatte. Er sagte zu seinen Leuten, der Herr bewahre mich davor, dass ich Hand an meinen Gebieter lege, an den gesalbten König des Herrn, denn das ist und bleibt er. Er wies seine Männer zurecht und verbot ihnen, sich an Saul zu vergreifen. Als Saul die Höhle verlassen hatte, um seinen Weg fortzusetzen, kam David heraus und rief ihm nach, mein Herr und König! Saul drehte sich um und David warf sich ehrerbietig vor ihm nieder. Er sagte, warum lässt du dir einreden, dass ich dich ins Verderben stürzen will? Heute kannst du mit deinen eigenen Augen vom Gegenteil dich überzeugen. Hier in der Höhle hatte der Herr dich in meine Hand gegeben und meine Leute haben mir zugesetzt, dass ich dich umbringen soll, aber ich habe dich geschont, weil ich dachte, ich werde nicht Hand an meinen Gebieter legen, denn er ist der gesalbte König des Herrn. Mein Vater, sieh diesen Zipfel deines Gewandes hier in meiner Hand. Ich hätte dich töten können, aber ich habe nur dieses Stück von deinem Gewand abgeschnitten. Daran musst du doch erkennen, dass ich kein Verräter bin und dir nichts Böses antun will. Ich habe dir nichts getan und doch stellst du mir nach und willst mich umbringen. Der Herr soll Richter sein zwischen uns. Er soll dich strafen für das Unrecht, das du mir antust. Aber ich selbst werde meine Hand nicht gegen dich erheben. Du kennst das Sprichwort, nur Verbrecher begehen Verbrechen. Ich werde mich nicht an dir vergreifen. Hinter wem jagst du denn her? Der König von Israel jagt einem toten Hund, ja einen einzigen Floh. Also ist auch eine interessante Selbstbezeichnung. Ich bin toter Hund, ja. Ich kenne das eigentlich als einen Kuchen, aber egal. Und einen einzigen Floh, ja. Auch bekannt als kalte Schnauze, ja, sehr lecker. Der Herr soll Richter sein zwischen dir und zwischen dir und mir entscheiden. Er soll meinen Streit gegen dich führen und mir zu meinem Recht verhelfen. Als David ausgeredet hatte, fragte Saul, ist das wirklich deine Stimme, mein Sohn David? Und er brach in lautes Weinen aus. Dann sagte er zu David, du bist im Recht gegen mich, du bist gut zu mir gewesen, obwohl ich dir Böses angetan habe. Heute hast du es bewiesen, denn du hast mich verschont. Der Herr hatte mich in deine Hand gegeben, aber du hast mich nicht getötet. Wo kommt so etwas vor, dass einer seinen Feind in der Hand hat und ihn unbehelligt laufen lässt? Der Herr wird dich dafür belohnen. Ich weiß ja, du wirst König werden und in deiner Hand wird das Königtum in Israel festen Bestand haben. Darum schwöre mir beim Herrn, dass du meine Nachkommen nicht ausrottest, damit mein Andenken in meiner Sippe erhalten bleibt. Das war so bei einem Dynastiewechsel, da hat man mal schnell auch die Angehörigen der vorigen Dynastie alle übers Messer springen lassen. David soll hier schwören, dass er die Saul-Nachkommen nicht umbringt, was er auch sich übrigens dran gehalten hat, wenn man die weitere Geschichte liest. David schwor es. Dann kehrte Saul nach Hause zurück, aber David und seine Männer gingen wieder hinauf in ihr Bergversteck. Jetzt kann ich nicht diese ganze Begebenheit einzeln auslegen. Es würde zu lange führen, aber ich möchte aufgrund dessen und aufgrund allgemeiner biblischen Beobachtungen 5 kurze Impulse geben, 5 kurze Gedanken, wie wir mit diesem Thema Feindschaft umgehen können. Das erste ist dieses, so viel an dir selbst liegt, halte Frieden. Wir werden mehrmals im Neuen Testament aufgefordert, dem Frieden mit allen Menschen nachzujagen. Zum Beispiel 2. Timotheus 2, flieh die Begierden der Jugend, jage aber nach der Gerechtigkeit, dem Glauben und der Liebe, dem Frieden mit allen. 2. Timotheus 2, Vers 22 oder 1. Petrus 3, Vers 11. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes, er suche Frieden und jage ihm nach. Es geht hier um ein aktives Bemühen um Frieden. Die Situation, in der diese beiden neutestamentlichen Ermahnungen geschrieben sind, ist ähnlich wie die von David, nämlich, dass die junge Christengemeinde verfolgt wird vom römischen Staat. Und Paulus selbst, der es schreibt hier den 2. Timotheusbrief, wird unter dem römischen Kaiser Nero sein Leben lassen. Die Verfolgungswellen haben angefangen. Und dennoch ist jetzt die Aufforderung, Frieden zu halten. Auch gegenüber dem, der keinen Frieden mit uns haben will. Ein aktives Bemühen um Frieden. Wie kann das gelingen? Ich denke, das fängt im Herzen an, nämlich, dass wir unsere Gedanken reinigen. Dass wir uns selbst reinigen von negativen Denken über andere, von Anschuldigungen, von Rachegedanken, von Bitterkeit und Unversöhnlichkeit. Natürlich muss man das auch erstmal zulassen, zu sagen, was ist es denn jetzt, was mir da entgegenkommt? Also David soll ja nicht die Situation leugnen. Der Saul versucht, ihn wirklich das Leben zu nehmen. Die ersten Christen werden wirklich vom römischen Staat verfolgt und in ihrer Existenz und ihrem Leben bedroht. Und dennoch die Anweisung, Frieden mit jedermann, soweit an uns liegt, das fängt an in einer inneren Haltung, die wir gewinnen, um die wir uns bemühen. Das ist ein Prozess, dass ich dahin komme. Das heißt dann aber auch, dass man sich nicht geistig uns seelisch gefangen nehmen lässt von der Feindschaft, von diesen Parametern. Dass man also ausbricht aus diesem, weil du das getan hast, mache ich jetzt das und du hast aber und ich habe uns hin und her und hin und her. Sodass man ausbricht und sagt, ich gehe da raus und setze jetzt ein neues Parameter. Haben wir da ein besseres deutsches Wort für? Muster, Rahmen, Voraussetzung, was kann man dafür sagen? Schweres Wort, ne, was ist das? Ja. Maßstab. Nämlich den Maßstab des Friedens gegen den Maßstab der Feindschaft zu setzen. Dass man von vornherein sagt, meine Position ist die nicht der Feindschaft, sondern des Friedens. Und dem jage ich nach. Das ist mein Maßstab, das ist mein Ziel, das ist mein Rahmen, in dem ich denken und leben will. Und das lernen wir von Jesus, da sage ich ganz am Ende noch nach dem fünften Punkt noch kurz was zu. Dass man in sich also einen Raum des Friedens baut und wachsen lässt. Und dass von diesem Raum des Friedens aus Kraft entsteht, dann auch der Feindschaft, nicht mit Feindschaft wieder zu begegnen. So viel an dir selbst liegt, halte Frieden. Es ist eine große Aufgabe, es ist eine geistliche Übung. Es ist eine Übung, ich denke, wo man immer wieder anfangen muss und wo man vielleicht immer wieder an Grenzen stößt, der eigenen Fähigkeit, wirklich im Herzen Frieden zu halten. Das Zweite, was wir hier von David lernen können, ist, auch den Feind mit Respekt zu behandeln. Das tut er ja hier. Wenn man mal nochmal genau hinschaut, er bezeichnet den Saul als mein Gebieter, mein Herr. Du bist der König von Israel. Er sagt sogar an einer Stelle mein Vater zu ihm. Also er gibt ihm unglaublichen Respekt. Und auch das ist wichtig, auch in Feindsituationen, dass wir zwischen lernen, so wie es David hier tut, zwischen der Person und der Sache zu trennen. Nein, es ist nicht richtig und nicht okay, dass du mich verfolgst und umbringen willst. Aber dennoch behandle ich dich mit Respekt. Ich unterscheide zwischen dir als Person und deiner Handlung. Übrigens, nicht jeder Gegner oder einer, der eine andere Meinung hat, zum Beispiel im politischen Feld, ist damit automatisch schon ein Feind. Das ist auch ein Problem, glaube ich, unserer Diskussionskultur teilweise in unserem Land. Dass jemand, der eine andere Überzeugung hat, dann sehr schnell dämonisiert wird, verteufelt wird, zum Feind gemacht wird. Nein, der andere muss auch in einer freien Gesellschaft und das Recht in der christlichen Gemeinde den Raum haben und das Recht, dass er seine Meinung sagen kann. Und wir sollten einander auf jeden Fall immer mit Respekt behandeln. So schwer es fällt, unsere Aufgabe als Christen ist, nicht Böses mit Bösem zu vergelten, auch nicht im Denken und im Reden. Auch wenn der Feind unserer Meinung nach keinen Respekt verdient, wollen wir ihm als Christen dennoch den Respekt geben. Auch das haben die ersten Christen uns vorgemacht. Das kann man auch im Römerbrief nachlesen. Dass Paulus über die römischen Kaiser gleichzeitig sagt, wir wollen den Kaiser ehren, ehrt den Kaiser. Das ist der gleiche Kaiser, den umbringen will. Das ist eine unglaubliche Leistung, diesen Schritt zu tun, den anderen, der mir mit Feindschaft entgegenkommt, dem mit Respekt zu begegnen. Das Dritte, was ich aber auch sehe hier bei David und was ich auch insgesamt in der Bibel entdecke, ist, dass man dennoch die Wahrheit sprechen darf und soll und sich in diesem Sinne auch behaupten kann. Auch das darf und das soll sein. Wir müssen nicht alles schlucken. Aber auch unser Wahrheit sprechen muss in Liebe und in Respekt geschehen. Das tut ja David hier. Er spricht gegenüber dem Saul die Wahrheit auf und sagt, du, ich will dich gar nicht umbringen. Schau mal, guck dir doch mal die Situation an, wie sie wirklich ist. Ich hätte es tun können, ich habe es aber nicht getan. Geh doch mal aus deiner Feindschaft raus und schau doch mal. Jesus hat es auch gemacht vor dem Hohen Rat. Hat gesagt, was wirft ihr mir denn vor? Schaut doch mal an. Schaut doch mal die Wahrheit an. David tut es hier. Er konfrontiert Saul mit der Wahrheit. Und er tut das voller Respekt, ohne Hass im Herzen. Das dürfen wir auch lernen, Wahrheit aufzusprechen und sagen, schau mal, so ist es doch. Ich sage das, aber damit lehne ich dich nicht ab, sondern ich respektiere dich. Wenn man so Wahrheit spricht, dann geht es nicht darum, dem anderen einen auszuwischen. So, ich wollte dir jetzt mal endlich im Rahmen der geschwisterlichen Wahrhaftigkeit sagen, dass ich dich schon seit 5 Jahren nicht leiden kann oder so, ja. Oder immer wenn du nur auftauchst, dann kriege ich schon so einen Kotzanfall oder so, ja. Das führt dann nicht sozusagen zur Überwindung der Dinge, sondern das generiert eher noch mehr Konfrontation. Es geht also nicht darum, in diesem Wahrheitssprechen jetzt doch Recht zu behalten oder dem anderen einen auszuwischen, sondern wenn es möglich ist, auf einer neuen Basis eine neue Beziehung aufzubauen und aufgrund dieser Basis die Feindschaft zu überwinden. Darum bemüht sich David hier. Deswegen argumentiert er auch. Deswegen gab er die verschiedenen Anläufe, um dem Saul die Wahrheit der Situation klarzumachen. Sagt, ich bin doch nur ein kleiner Floh, ich bin doch nur ein toter Hund. Ne? Ich habe hier ein paar zusammengelaufene Leute, du hast ein großes Heer, du bist der König. Ich will dir doch gar nichts, das weißt du doch. Der vierte Impuls, ich will die ersten drei noch mal kurz sagen. Das erste ist, so viel an uns liegt, Frieden halten. Zweitens, auch den Feind mit Respekt begegnen. Drittens, die Wahrheit aussprechen und sich so behaupten und einen neuen gemeinsamen Grund zu finden, wenn es möglich ist. Der vierte Impuls wäre, aktiv Gutes zu tun. Das ist jetzt wirklich hohe Kunst. Dem, der einem schadet, auch noch Gutes zu tun. Und das fängt im Gebet an, im segnenden Gebet. Und das geht dann über das Sprechen weiter. Wie rede ich über den, in Anführungszeichen, Gegner, in Anführungszeichen, Feind? Das führt dann zu dem, was Jesus sagt in der Bergpredigt, Matthäus 5. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde, betet für sie, für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun dasselbe nicht auch die Zöllner? Oder wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun dasselbe nicht auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Das ist übermenschlich. Sowas ist nur möglich durch die Kraft Gottes, die uns da coacht und stärkt, aktiv Gutes zu tun. Was kann das bedeuten in den Situationen, wo wir Feindschaft erleben? Ich setze in allem natürlich voraus, das habe ich nicht extra gesagt, dass wir nicht aktiv für andere zu Feinden sind. Oder uns als Feinde, dass wir selbst nicht zu Feinden werden. Auch das kann ja passieren, kann sogar auch unbewusst passieren. Aber wenn man das tut, was wir hier in der Bibel hören, ich denke, dann werden wir davor bewahrt. Letztes, Gott das Urteil überlassen, die Sache Gott überlassen, richtet nicht. Römer 13 sagt Paulus das, dass der Herr schon selbst dafür sorgen wird. Indem David hier nicht Selbstjustiz übt, lässt er Raum für Gottes Handeln. Aber das ist überhaupt nicht leicht, nämlich da muss man erstens glauben, dass Gott existiert und zweitens muss man glauben, dass er sich sogar meiner Sache annimmt. Man muss also ein großes Vertrauen auf Gott und seine Gerechtigkeit haben, wenn man das tut, dass man sagt, der Herr, du sollst Richter sein. Ich hatte mal einen großen Konflikt mit jemandem, nicht hier im Christustreff, wo wir nicht zusammenkamen, überhaupt nicht. Und dann habe ich vorgeschlagen, dass ich gesagt habe, jetzt wir werden das wahrscheinlich nicht gleich sehen. Wir sehen das konträr anders. Aber wir können uns vielleicht auf dieses einigen, dass Gott der ist, der uns richtet. Weder, dass ich dich richte, noch, dass du mich richtest. Weil ich kenne nicht deine tiefsten Motive und deine tiefsten Beweggründe. Und du kennst auch nicht meine tiefsten Motive und meine tiefsten Beweggründe. Und ich kenne sie vielleicht selbst noch nicht mal. Deswegen sagt Paulus an einer Stelle, ich richte mich noch nicht mal selbst, sondern der Herr richtet mich. Also wir lassen Gott zwischen uns sein. Er ist der Richter. Und das sagt David hier auch. Er sagt, der Richter zwischen uns ist Gott. Und dann denkt man aber, hoffentlich vergisst Gott nicht, was der mir angetan hat, ja? Nicht, dass dann hinterher im Gericht das irgendwie so runterfällt, ja? Weil Gott so wichtigere Sachen zu tun hat, ne? Aber ich will ja, dass mein Recht geschieht. Und dann denke ich, aber ja, okay, aber vielleicht ist es ja auch gut, wenn er was runterfallen lässt beim anderen. Lässt er ja vielleicht bei mir auch was runterfallen. Könnte ja auch eine Möglichkeit sein. Aber das ist so, glaube ich, das, was David hier gelernt hat, was er schafft zu sagen, du, weißt du, Gott richtet. Ich nehme das Gericht nicht in die Hand. Ich lasse ihn dazwischen sein. Dieser Fokus auf Gott, mitten in den Problemen, in denen wir sind, vielleicht auch diesen Gegnerschaften und Feindschaften und Feindseligkeiten, in der es dieser Welt viele gibt, dieser Fokus auf Gott ist gerade die Hilfe, die wir brauchen, dass wir uns nicht durch die Feindschaft anderer selbst in eine feindselige Haltung treiben lassen. So wie Paulus sagt in Römer 13, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das schaffen wir wirklich nur, wenn wir von einer letzten Instanz überzeugt sind, von Gott, der am Ende gerecht richten wird, den anderen und auch uns, und der vielleicht nicht nur gerecht, sondern auch gnädig richten wird, der bestimmt gerecht und gnädig richten wird. Ganz zuletzt der Fokus auf Jesus. Die Bibel sagt uns, dass Jesus für uns gestorben ist, als wir noch Feinde waren. Römer 5, Vers 8. Die Bibel sagt uns auch, dass im Tod von Jesus am Kreuz die Feindschaft zerstört wurde, dass die Mauer, die zwischen uns ist, niedergerissen wurde und dass die Feindschaft ihre Macht verloren hat, ihren Absolutheitsanspruch, ihre letztendliche Gültigkeit. Das finde ich ganz großartig. Jesus ist das Ende der Feindschaft. An seinem Kreuz rollen sie aus wie die Wellen am Strand. Er betet, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Und in diesem Gebet kann sich die Feindschaft totlaufen in der Liebe Gottes, die sich in Jesus zeigt am Kreuz. Für uns bedeutet das, Jesus ist immer dabei. Er bereitet vor uns einen Tisch im Angesicht unserer Feinde. Er gibt uns die Kraft, die wir brauchen, um zu überwinden. Ich möchte schließen mit einem Gebet, und zwar Psalm 18. Das ist der Psalm, von dem gesagt wird, dass David, der Knecht des Herrn, ihn betete, als der Herr ihn errettet hatte von der Hand aller seiner Feinde und von der Hand Sauls. Also ein Gebet aus dieser Situation, 1. Samuel 24 heraus, entstanden. Er sprach, herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke, Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Horn meines Heils und mein Schutz. Ich rufe an den Herrn, den Hochgelobten, so werde ich vor meinen Feinden errettet. Es empfingen mich des Todes Bande und die Fluten des Verderbens erschreckten mich. Des Totenreichs Bande umfingen mich und des Todes Stricke überwältigten mich. Als mir Angst war, rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Da erhörte er meine Stimme von seinem Tempel und mein Schreien kam vor ihn zu seinen Ohren. Vers 17. Er streckte seine Hand aus von der Höhe und fasste mich und zog mich aus großen Wassern. Er errettete mich vor meinen starken Feinden, vor meinen Hassern, die mir zu mächtig waren. Sie überwältigten mich zur Zeit meines Unglücks, aber der Herr ward meine Zuversicht. Er führte mich hinaus ins Weite. Er riss mich heraus, denn er hatte Lust zu mir. Herr, wir danken dir, dass du ein Ende gesetzt hast der Feindschaft, dass wir in dir Feindschaft überwinden dürfen, dass wir ganz neu ansetzen können, weil du ganz neu angesetzt hast bei uns. Herr, mach du uns zu Boten deines Friedens in kleinen und großen Auseinandersetzungen, die wir stehen. Gib uns Mut, Wahrheit und Liebe zusammenzuhalten. Gib uns Mut, Herr, dass wir als deine Boten Friedensstifter sind, weil du selbst der Friedefürst bist, Jesus. Amen.